Liebe Geschwister im Herrn, liebe Freunde und Besucher dieses Gottesdienstes, ich darf euch Grüße bestellen von der Gemeinde Sonneberg, auch von meiner Frau und von meiner kleinen Tochter. Sie ist jetzt ein Vierteljahr und es ist ganz spannend. Das erste Kind ist immer was ganz Besonderes und ihr geht's gut und wir sind als kleine Familie ganz glücklich darüber. Ihr habt sie ja bestimmt noch gesehen zum Waldgottesdienst mit dickem Bauch, meine Frau, und jetzt ist alles so, wie es sein soll. Sehr schön. Wir danken Gott dafür. Ich möchte heute mit euch ein Gleichnis Jesu betrachten. Ein Gleichnis, das mich immer wieder herausfordert. Es steht in Matthäus 25. Wer mit aufschlagen möchte, kann das gern tun. Matthäus 25. Die Verse 14 bis 30. Matthäus 25, 14 bis 30. Das Gleichnis von den drei Dienern. Man kann das Himmelreich auch am Beispiel von dem Mann erklären, der auf eine Reise ging. Er rief alle seine Diener zusammen und gab ihnen Geld, das sie während seiner Abwesenheit für ihn anlegen sollten. Einem gab er 5 Beutel Gold, einem anderen gab er 2 Beutel und dem dritten gab er 1 Beutel, jeweils ihren Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der 5 Beutel erhalten hatte, ging sofort daran, das Geld anzulegen und konnte es bald verdoppeln. Der Diener mit den 2 Beuteln machte sich ebenfalls sogleich an die Arbeit und verdoppelte das Geld. Der dritte jedoch, der dem einen Beutel bekommen hatte, grub einfach ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn, um es sicher zu verwahren. Nach langer Zeit kehrte ihr Herr von seiner Reise zurück und rief sie zu sich. Sie sollten ihm berichten, was sie mit seinem Geld gemacht hatten. Der Diener, dem er 5 Beutel anvertraut hatte, sagte: Herr, du gabst mir 5 Beutel Gold und ich habe sie verdoppelt. Der Herr freute sich sehr. Gut gemacht, mein guter und treuer Diener, du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen. Deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lass uns miteinander feiern. Als nächstes kam der Diener an die Reihe, der die 2 Beutel Gold bekommen hatte. Herr, du hast mir 2 Beutel Gold gegeben und ich habe sie verdoppelt. Der Herr sagte: Gut gemacht, mein treuer und guter Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen. Deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lasst uns miteinander feiern. Dann kam der Diener mit dem 1 Beutel Gold und sagte: Herr, ich weiß, du bist ein strenger Mann, der erntet, was er nicht gepflanzt hat und sammelt, was er nicht angebaut hat. Ich hatte Angst, dein Geld zu verlieren. Also vergrub ich es in der Erde. Hier ist es. Aber der Herr erwiderte: Du böser und fauler Diener, du hältst mich für einen strengen Mann, der erntet, was er nicht gepflanzt hat und der sammelt, was er nicht angebaut hat. Du hättest wenigstens mein Geld zur Bank bringen können, dann hätte ich immerhin noch Zinsen dafür bekommen. Nehmt diesem Diener das Geld weg und gebt es dem mit den 10 Beuteln Gold. Wer das, was ihm anvertraut ist, gut verwendet, dem wird noch mehr gegeben. Und er wird im Überfluss haben. Wer aber untreu ist, dem wird noch das Wenige, das er besitzt, genommen. Und nun werft diesen nutzlosen Diener hinaus in die Dunkelheit, wo Weinen und Zähneknirschen herrschen. Das Gleichnis ist eingebettet in die Endzeitreden Jesu. Vorher finden wir das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Und danach Jesu Rede vom Weltgericht. Scheinbar ist das, was hier steht, so wichtig, dass es an dieser bedeutenden Stelle steht. Wir Adventisten interessieren uns ja sehr für die Endzeit. Und so habe ich schon viele Auslegungen der prophetischen Texte oder auch der Symbole im Gleichnis der 10 Jungfrauen gehört. Dieses Gleichnis im Zusammenhang mit der Endzeit wird aber weniger erwähnt. Vielleicht weil es uns allen klar ist, was damit gemeint ist. Es scheint nicht so kompliziert zu sein. Aber bei genauerem Lesen finde ich es herausfordernd. Das Gleichnis spricht von einem Mann, der außer Landes reist und sein Eigentum aufteilt an seine Diener, mit dem Auftrag, es gut zu verwalten. Symbolisch steht der Mann für Gott und die Diener sind wir Menschen. Nur was ist der Besitz, den Gott verteilt? Im engen Sinn kann man damit die geistlichen Gaben verstehen, die Gott jedem seiner Nachfolger anvertraut. Haben wir ja viele Bibeltexte dafür, zum Beispiel 1. Korinther 12, Vers 28. Und so hat Gott in die Gemeinde gesetzt, erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, danach Wundertäter, sodann die Gabe der Heilung, der Hilfeleistung, der Verwaltung, verschiedene Sprachen. Aber ich denke, auch alle natürlichen Gaben sind Dinge, die Gott jedem Menschen gibt. Handwerkliche Begabungen, künstlerische Begabungen, sprachliche Begabungen, körperliche Begabungen und so weiter. Und wenn ich weiter darüber nachdenke, ist alles, was mir im Leben begegnet, eine Gabe Gottes. Nichts, was mich umgibt, wäre ohne Gott da. Meine Beziehungen, meine Eltern, meine Frau, mein Kind, selbst mein eigenes Leben, was ich heute hier lebe, ist Gottes Eigentum und mir nur anvertraut. Damit bin ich in meinem Leben andauernd mit diesem Gleichnis konfrontiert. Es gibt keine Auszeit. Was ist der Auftrag, den Gott uns mit seinen Gaben gibt? Manchmal habe ich mich dabei erwischt, zu denken, der Auftrag sei, die Gaben zu vermehren. Das steht aber nicht so im Text. Ich soll sie nur nutzen. Das Vermehren ist Gottes Angelegenheit. Das ist eine gute Nachricht. Ich muss nichts aus mir heraus produzieren. Gott schenkt mir die Gaben und gibt mir den Auftrag, nutze sie. Dann mal sehen, was passiert. Ich muss also nichts aus mir heraus produzieren. Im Gleichnis nutzen jetzt zwei der Diener ihre anvertrauten Gaben und sie vermehren sich dadurch. Und ein Diener vergräbt seine Gabe, weil er Angst hat, sie zu verlieren. Nach langer Zeit kommt nun der Mann wieder zurück und verlangt Rechenschaft. Den zwei Dienern, die ihre Gaben vermehrt haben, verheißt der Mann eine größere Zukunft. Und dem einen, der seine Gabe ungenutzt ihm wiedergibt, setzt er vor die Tür. Beim Lesen dieses Textes kamen mir vier Fragen in den Sinn. Vier Fragen, über die ich mit euch heute nachdenken möchte. Die erste Frage: Warum gibt Gott nicht allen Menschen gleich viel? Meine zweite Frage ist: Warum gibt es im Gleichnis niemanden, der seine Gaben nutzt und dennoch verliert? Meine dritte Frage: Warum kriegt der, der schon hat, noch mehr am Ende? Und meine letzte, vierte Frage: Ist es nicht gemein, den letzten Diener so zu bestrafen? Er hat doch nichts veruntreut. Er hat doch alles wiedergegeben, was er bekommen hat. Zur ersten Frage: Warum gibt Gott nicht allen Menschen gleich viel? Scheinbar gibt es bei Gott keine Gleichmacherei. Wir sind zwar alle zum gleichen Preis erkauft und gleich viel wert, aber wir sind nicht gleich. Gott behält sich in seiner Souveränität vor, seine Gaben so zu verteilen, wie er es für richtig hält. Es geht ihm um den Aufbau seines Reiches. Und da weiß er am besten, wie das geht. Gott ist ein Gott der Abwechslung, der Vielfalt. Überall in der uns umgebenden Welt finden wir Vielfalt. Nichts ist wirklich gleich. Und gerade das macht es spannend. Wir sind aufgefordert, gerade unsere verschiedenen Gaben und Möglichkeiten einander zur Verfügung zu stellen. Es geht doch darum, immer mehr von Gott und seinem Plan für die Menschheit zu erkennen. Somit wird jeder, der Gott sieht, seine einzigartigen Visionen und Talente von Gott dem anderen mitteilen und damit die Freude am Erkennen Gottes für jeden vergrößern. Und das funktioniert nur, wenn wir unterschiedlich sind. Im Idealfall sollte es das zum Beispiel bei jedem Bibelgespräch passieren. Jeder bringt seine Erkenntnis und seine Ideen von Gott mit in die Runde. Und im Zusammenhang mit allen anderen entsteht ein Bild von Gott, das viel größer und vollkommener ist als mein eigenes. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Wenn wir alle schon das Gleiche wüssten, wir könnten in der Gesprächsrunde uns nur anschweigen. Wir hätten nichts zu sagen. Wir hätten alle unsere einfache Freude, ja, aber nie doppelte. Und genau das Gleiche gilt für die praktischen Gaben. Durch unsere Verschiedenheit bedürfen wir einander. Gott schafft dadurch Gemeinschaft. Gott ist ein Gott der Gemeinschaft. Wir finden dieses Prinzip der geteilten Freude gleich doppelte Freude sogar in Gottes himmlischer Welt. In Jesaja 6, Verse 2 bis 4 wird die Szene im himmlischen Thronsaal beschrieben. Da steht, Seraphim standen oben über ihm, ein jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 deckten sie ihre Angesichter, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward mit Rauch erfüllt. Häufig habe ich da so drüber gelesen, dass da gemeint ist, die Engel stehen vor Gott und rufen zu ihm, heilig, heilig, heilig. Das steht da aber nicht. Die rufen sich das gegenseitig zu. Sie rufen sich gegenseitig zu, ich habe was Neues an Gott verstanden, etwas Heiliges, etwas Besonderes. Und das möchte ich dir mitteilen. Scheinbar sind Gottes Engel auch nicht alle gleich und wissen alles gleich, sondern teilen sich mit. Warum gibt Gott nicht allen Menschen gleich viel? Wenn ich ehrlich über meine Motive bei dieser Frage nachdenke, muss ich zugeben, dass ich häufig diese Frage stelle. Aber etwas anderes meine. Nämlich, warum hat der andere mehr als ich? Das kann ich nämlich nicht ertragen. Also versuche ich durch mein Rufen nach Gleichheit den anderen herunterzuziehen auf mein Niveau. Das ist das Satanische daran. Satan will diese Form von Gleichheit, Gleichförmigkeit, gleichgeschaltetes Denken und Handeln. Jemand über mir kann und darf nicht akzeptiert werden. Jede große Diktatur in der Geschichte zeigte diese Tendenz. Jeder, der einen Kopf größer war, in Kultur, Kunst, Wissenschaft, wurde schnell ein Kopf kürzer gemacht. Ich will darüber nachdenken, ob mein Rufen nach Gleichheit nicht ein Rufen meiner Bequemlichkeit ist. Ein Rufen nach Diktatur der Massen auf unterstem Niveau. Gott gibt jedem Menschen unterschiedliche Gaben und Möglichkeiten, aber mit dem Auftrag und der Verheißung, dass es mehr werden kann. Das finden wir ganz häufig in der Bibel. Wir müssen da nicht stehen bleiben mit dem, was wir haben. Kolosser 3, Vers 2. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Hebräer 6, Vers 14. Und Gott sprach zu Abraham: Wahrlich, ich will dich reichlich segnen und mächtig vermehren. Philipper 1, Vers 9. Und um das bitte ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr reich werde an Erkenntnis und allem Empfindungsvermögen. Gott wünscht sich, dass wir immer mehr seine Gaben nutzen und zunehmen dadurch an Fähigkeiten, uns ausstrecken nach größeren Gaben. Denn dadurch kann Gottes Wesen und sein Plan immer besser den Menschen um uns herum veranschaulicht werden. Und damit komme ich zu meiner zweiten Frage. Warum gibt es im Gleichnis niemanden, der seine Gaben nutzt und dennoch verliert? Die Frage entsteht, wenn ich das Gleichnis zu geschäftsmäßig nehme. Das heißt, wenn ich meine Gaben und Fähigkeiten zu sehr mit dem Anlegen von Geld vergleiche. Beim Anlegen von Geld ist es immer möglich, dass ich mein Geld verliere. Und je höher der Profit, den ich erwarte, desto höher auch das Risiko, etwas zu verlieren. Doch in Gottes Welt ist es anders. Laut diesem Gleichnis können wir beim Nutzen der Gaben Gottes nicht verlieren. Und das lässt sich, glaube ich, nur praktisch am eigenen Leben überprüfen. Zuerst dachte ich, na klar, habe ich doch schon mal verloren. In meiner ersten Jugendgruppe als Jugendleiter hat sich niemand taufen lassen. Da habe ich doch verloren. Beim Einsetzen der Gaben Gottes hat nichts gebracht. Doch dabei übersehe ich leicht, dass im Gleichnis nicht steht, wenn ich Gottes Gaben nutze, werden sich die Gaben Gottes bei anderen vermehren. Das steht da nicht. Sondern meine eigenen Gaben werden sich vermehren. Und das kann ich nicht leugnen. Gott verspricht uns keinen Erfolg beim Nutzen seiner Gaben bei anderen Menschen. Ja, es ist das Ziel. Es wäre schön, wenn das gehen würde. Aber es ist die persönliche Entscheidung jedes Einzelnen, ob Gottes Wirken an ihm Frucht bringt oder umsonst war. Gott verspricht nur die Vermehrung deiner Gaben, wenn du sie für ihn nutzt. Die einzige Möglichkeit, Gottes Gaben wieder zu verlieren, ist, sie nicht zu nutzen. Wenn wir sie vergraben. Kein anderer sieht sie, denn ich habe sie ja vergraben, an einem Ort, den nur ich weiß. Und wehe, es kommt so ein Schatzsucher in mein Leben und forscht nach meinen Gaben. Der wird verjagt. Das geht niemandem was an. Ich glaube, du könntest mal eine Jugendstunde halten. Nein, nein, das kann ich nicht. Hast du die Möglichkeit, die Saalreinigung einmal im Viertel zu machen? Nein, nein, keine Zeit. Ich glaube, wir haben alle schon Gaben und Fähigkeiten verloren, einfach weil wir sie nicht nutzen. Da brauche ich gar nicht nach komplizierten theologischen Beispielen zu suchen. Das Abitur würde ich heute nicht mehr schaffen. einfach weil ich nicht übe. Ich habe es verlernt. Es liegt ja geradezu in unserer sündigen Natur. Es ist von vornherein schon begründet, dass wir vergessen, dass wir abbauen. Problematisch wird es nur, gibt man sich dem Verfall willentlich hin, aus Bequemlichkeit oder Angst. Auch die Frage, warum der, der schon hat, noch mehr bekommt, klingt im ersten Moment nach einer ungerechten Sache. Aber mit einem Beispiel wird es verständlicher. Wenn ein Mensch schon 3 Fremdsprachen kann, ist es für ihn nicht mehr schwer, eine 4. oder 5. zu lernen. Und auch andere Sachen zu lernen, fällt ihm leichter, da er sein Gehirn trainiert. Wenn wir erst beginnen, Gottes Gaben in unserem Leben für ihn zu nutzen, wird Gott unsere Gaben noch stärker als so eine natürliche Vermehrung vermehren. Lukas 16, Vers 10 verheißt er uns: Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. So einen Menschen wird Gott gebrauchen. Darum lasst uns mit den kleinen Dingen anfangen. Gaben zu haben und Gaben zu gebrauchen ist ja ein Unterschied. Es gibt Menschen mit vielen Fähigkeiten, die ihre Gaben nicht nutzen. Solche Menschen sind für Gott unnützer als jeder einfache Mensch, der seine wenigen Gaben für Gott einsetzt. Gott erwartet von jedem Menschen Leistung nach dem, was einer hat, nicht nach dem, was er nicht hat. Wir verstecken uns nur gern mit der Ausrede, wir haben ja nichts, um auch nicht viel machen zu müssen. Ich kann das ja nicht. Im Gleichnis vergräbt gerade der seine Gabe, der am wenigsten hat. Das kann uns als Warnung dienen, wenn wir von uns meinen, nur wenig zu haben. Gerade die einfachen, geringen Gaben werden gern übersehen. Ich denke, in Gottes Reich gibt es viel mehr einfache Gaben und kleine Aufgaben, die einen großen Nutzen haben. Das freundliche Wort zum Nachbarn, das Gebet für einen anderen, die helfende Hand. Wer nicht dazu lernt, um nützlicher für das Reich Gottes zu werden, versäumt seine Lebensaufgabe als Christ. Das ist für mich eine Aussage dieses Gleichnisses. Und so richtig wohl fühle ich mich dabei nicht. Aber ich komme nicht dran vorbei. Gott sei Dank schenkt uns Gott auch die Befähigung für diese Aufgaben. Und das finde ich auch im Gleichnis. Gott gibt dem Menschen erstmal Gaben. Er verlangt nicht gleich etwas, sondern er gibt erstmal etwas. Wir müssen nichts aus dem luftleeren Raum erschaffen. Und dann sagt er uns den Auftrag, nutze sie weise. Schon der Tag heute ist eine Gabe für jeden von uns. Eine Gabe. Was ich lebe, jetzt hier, ist eine Gabe. Ein Geschenk Gottes, unverdient, an uns gegeben. Und der Auftrag lautet, nutze es weise. Meine letzte Frage zu dem Text: Ist es nicht gemein, den letzten Diener so zu bestrafen? Er hat doch nichts veruntreut. Gott bekommt alles wieder, was er ihm gab. Mit dieser Frage merke ich, dass ich so ähnlich denke wie dieser letzte Diener. Gott ist hart. Gott ist ein strenger, ein strafender Gott. Er verlangt Dinge von mir, die ich nicht will, die ich nicht kann. Ja, Vers 24, dann kam der Diener mit dem einen Beutel Gold und sagte: Herr, ich weiß, du bist ein strenger Mann, der erntet, was er nicht gepflanzt hat und sammelt, was er nicht angebaut hat. Was ist denn das für ein Gottesbild? Hat denn der Diener nicht verstanden, dass er alles, was er ist und hat, von Gott kommt? Dass Gott alles in seinem Leben gesät hat? Habe ich das wirklich verstanden? Viel zu oft lebe ich mein Leben nach dem Prinzip, ich gehöre mir selbst. Alles, was ich bin und kann, gehört mir selbst und ich entscheide, wie ich es nutzen will. Aber es ist ein großer Unterschied, ob mein Verstand oder mein Körper mein Eigentum sind oder ob ich nur Pächter bin und dem wahren Eigentümer Rechenschaft schulde. Das Gleichnis sagt, wir sind Pächter unseres Lebens. Satan murmelt uns ein, du kannst sein wie Gott, du gehörst dir selbst. Und unsere sündige Welt lebt dieses Prinzip. Wir Menschen müssen uns entscheiden, wem wir glauben wollen. Ist es besser, ein Leben als Pächter von Gottes Gaben zu führen? Oder wollen wir Satans scheinbare Selbstbestimmtheit? Das Gleichnis sagt uns auch, was besser ist. Den unnützen Knecht werft hinaus in die Finsternis, in die Gottesferne. Und das klingt so nach Strafe. Aber ist nur die Folge der Entscheidung, kein Pächter Gottes zu sein. Wer nicht weitergeben will, was er von Gott empfangen hat, wird eines Tages feststellen, dass er gar nichts mehr hat. Mit dem Befehl, den unnützen Knecht vor die Tür zu setzen, besiegelt der Himmel nur die Wahl, die der Mensch schon sein Leben lang getroffen hat. Immer unnützer zu werden für Gott und die Mitmenschen, sich selbst zurückziehen in die Finsternis. Der Befehl ist keine Strafe, sondern nur die Konsequenz unseres egoistischen Handelns. Wir bestrafen uns selber, nutzen wir nicht Gottes Möglichkeiten. Die gewollte selbstschützerische Lieblosigkeit ist Gottes Wesen vollkommen fremd. Gewollte selbstschützerische Lieblosigkeit, in der es nur um mich geht, nur um das, was ich denke, will und fühle. Die ist Gottes Wesen vollkommen fremd. Göttliche Liebe arbeitet mit den Gaben, auch wenn es Mühe macht. Und es macht auch manchmal Mühe. In Jesus Christus schenkt uns Gott die Gabe der Erlösung, seine Gnade. Dieses Angebot, diese Möglichkeit gilt allen Menschen. Das ist wie dieses eine Päckchen Gold, was jeder hat. Das ist die Möglichkeit der Gnade in Jesus für jeden Menschen. Wenn wir zugeben, dass wir unser Leben verpfuscht haben und Jesu stellvertretendes Sterben annehmen, dann erlangen wir Frieden mit Gott, können seine Kinder werden, verändert werden zu einem gottgefälligen Leben, bis hin zu einer Ewigkeit ohne Leid und Tod. Das alles und noch mehr umfasst diese Gabe Gottes in Jesus Christus. Aber ich fürchte, auch diese Gabe muss genutzt werden, damit ich sie dauerhaft besitze. Ich kann an Gott glauben und Jesus Christus in meinem Herzen annehmen und es tief in mir vergraben, von außen nicht erkennbar. Und eines Tages wird diese Gabe der Erlösung weg sein. Jesus sagt in Matthäus 10, 32 und 33 einen schwerwiegenden Satz. Wer nun mich bekennet vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Also auch die Erlösung muss in meinem Leben sichtbar werden. Nur dann habe ich sie wirklich. Der christliche Glaube ist also keine Privatsache, keine Sache hinter den Türen, zu, aus, sondern er muss sichtbar werden in meinem Leben. Ich möchte heute dankbar sein für die vielen schönen Dinge in meinem Leben, für meine Kraft und all die Möglichkeiten, die Gott mir schenkt, für die kleinen und großen Talente, für geistliche Gaben und Fähigkeiten. Und ich möchte dankbar sein für die Erlösung in Jesus Christus, die Gott mir auch heute schenkt. Gottes Gaben in meinem Leben zu erkennen und dankbar zu sein, ist der erste Schritt zum Glück. Gott will mich nicht ausbeuten. Er verlangt nicht mehr, als er gibt. Er gibt viel mehr. Und mit seiner Aufforderung an mich, seine Gaben in meinem Leben gut zu nutzen, schenkt er mir die Möglichkeit, an seinem Reich mitzubauen. Und was gibt es Schöneres, an einem ewigen Reich mitzubauen? Er schenkt mir die Freude, etwas Gutes zu schaffen. Und je inniger ich mit Gott verbunden bin, desto mehr wächst das echte Leben in mir. Leben über den Tod hinaus. Das wünsche ich uns allen. Amen.